Häufig begegnet mir auch die Frage, warum jetzt schon wieder ein neuer Begriff, ja, von Integration zur Inklusion, jetzt kommen wir zur diversitätssensiblen Praxis. Das ist alles viel und das verstehe ich auch, aber das Schöne ist, ich glaube, dass Begriffe uns helfen, zu reflektieren, nachzudenken. Die Begriffe gängeln uns nicht und wir können Inklusion und diversitätssensible Praxis als Begriffe nutzen, um über Musikschule, über Musikhochschule, über unser Lehren, über unser Lernen nachzudenken und von dort aus alle Chancen dieser Begriffe nutzen, Musikschule, Musikhochschule anders zu denken.
Voll motiviert. Der Musikpädagogik-Podcast von Schott Music, dem Verband Deutscher Musikschulen und Christine Thielemann.
Warum profitiert eigentlich unser Musikunterricht so sehr davon, wenn wir anfangen, uns Gedanken zum Thema Inklusion zu machen? Heute geht es um inklusiven Musikunterricht und zwar gleich aus mehreren Perspektiven. Zu Gast habe ich zwei ProfessorInnen, zwei junge Menschen, die noch mitten im Musikpädagogikstudium stehen und eine Doktorandin mit Spezialgebiet Musik in der sozialen Arbeit. Viel Spaß mit der diesjährigen Sommerfolge von Vollmotiviert, eurem Musikpädagogik-Podcast. Los geht's mit Professor Dr. Juliane Gerland und Professor Dr. Sebastian Herbst. Die kennt ihr hoffentlich beide schon aus unserer Vollmotiviert-Geschichte und wenn nicht, dann werdet ihr sie jetzt kennenlernen. Hallo Juliane.
Hallo Christine, danke dir.
Und hallo Sebastian.
Hallo Christine, wie schön, dass wir da sein dürfen.
Juliane, du hast dir diese Podcast-Folge gewünscht zum Thema Inklusion und du hast gesagt, du fändest es toll, wenn deine Studierenden und deine Doktoranden sprechen würden. Wie bist du eigentlich auf die Idee gekommen?
Ich bin darauf gekommen, weil wir in diesem Sommersemester ein Seminar hatten, Inklusion und Musikunterricht. Und da müssen die Studierenden so Studienleistungen machen, das, was man früher als Schein oder sowas bezeichnet hat. Und da überlegt man ja immer, was sind eigentlich gute Formate? Und dann habe ich gedacht, ach, vielleicht machen die Studierenden auch mal so eine Art Podcast. Dann haben die nochmal vielleicht eine Idee, anders die Themen zu durchdringen und aufzubereiten. Das haben sie gemacht und haben mir irgendwann kurz vor Semesterende ihre Zwischenergebnisse präsentiert und die haben mich total überzeugt und beim Thema Podcast klingelte doch eine Erinnerung in meinem Gehirn und ich habe relativ spontan Christine angerufen und habe gesagt, es gibt Podcasts, es gibt Studierende, die haben sich mit Inklusion und Musikunterricht beschäftigt. Es ist so wichtig, dass wir zum Thema Inklusion in der Musikpädagogik die nächste Generation befragen. Lasst uns nochmal eine Podcast-Folge zur Inklusion machen, wo wir an die vorherige anknüpfen und die noch ein bisschen ausarbeiten und eben Studierende mit einbeziehen. Und dann habe ich gedacht, warum sollen wir bei Studierenden eigentlich Stopp machen? Und dann habe ich gedacht, es wäre eigentlich sinnvoll, auch die nächste Generationen in der musikpädagogischen Forschung mit einzubinden. Und dann bin ich auf Rabea gekommen, die gerade bei uns im ProDimog-Projekt promoviert. Und dann hat Christine gesagt, jetzt sind wir zu viele Frauen. Und dann habe ich gedacht, bei Inklusion und Musikpädagogik müssen wir dann Sebastian fragen, sonst kommen wir nicht weiter.
Perfekt. Und mit Sebastian wollte ich schon lange mal wieder podcasten und die Inklusionsfolge, in der du gemeinsam mit Robert Wagner und Rainer Buschmann zu Gast warst, by the way, die Nummer 41, die habe ich natürlich auch noch in guter Erinnerung. Also, los geht's. Juliane, was steht denn eigentlich auf dem Spiel, wenn wir uns nicht mit dem Thema Inklusion beschäftigen?
Also erstmal Heiner Müller, ne? Wie es bleibt, ist es nicht. Geht immer. Ja, also man riskiert ja auf beiden Seiten viel. Also man riskiert natürlich für Personen, die in irgendeiner Weise, sagen wir mal, etwas außerhalb des Mainstreams gelagerte Lebensbedingungen haben. Und das sind ja viele. Das fängt ja lange, lange, lange nicht erst bei Behinderung an, sondern Gesellschaft wird diverser, Gesellschaft wird pluraler. Und das ist gut so. Und das ist auch einfach so. Und glücklicherweise wird ja auch die Aufmerksamkeit und die Sensibilität für diese Entwicklungen in der Gesellschaft insgesamt größer. Und für diese Personen riskieren wir einfach den Zugang zu musikalischer Bildung, zu Musik als einem Bestandteil von gelingendem Leben. Und da würde ich sagen, das ist eigentlich nicht vertretbar, dass wir sagen, wir schneiden systematisch Leute von solchen Möglichkeiten ab. Und andersrum riskieren wir natürlich auch als Musikschulen oder auch übergeordnet als System musikalischer Bildung, wenn wir so wollen, riskieren wir natürlich unsere eigene gesellschaftliche Relevanz, wenn wir von nur noch wenigen ausgewählten Personengruppen gebraucht, gewollt, genutzt werden. Dann Verlieren wir an Wichtigkeit, dann verlieren wir an Präsenz und schneiden uns selber ja auch von gesellschaftlichen Entwicklungen und ja auch von zukünftigen Fachkräften letztendlich ab. Von Nutzern, NutzerInnen und GestalterInnen unseres eigenen Angebots.
Sebastian, was sagst du dazu?
Ja, ich unterstütze das zunächst mal, fange aber mal persönlich an, weil bei mir Inklusion als Thema sich eigentlich biografisch ein bisschen eingeschlichen hat, ausgehend von meinem Zivildienst damals in der Förderschule und dann im Kontakt mit musikalischem, also mit Bandarbeit in der Förderschule über Studium hinaus und dann in der Forschung und ich dann gemerkt habe, dass ausgehend von dem, was ich eigentlich über Inklusion, nämlich im Kontext von Menschen mit geistiger oder körperlichen Behinderung, erfahren und erlebt habe, Inklusion sehr viel mehr zu bieten hat, sobald wir den weiten Inklusionsbegriff heranziehen. Und dann sehe ich dort einfach sehr viel Potenzial für unser Fach, für die Entwicklung unserer Musikschulen, unser Fach, unser Denken und unserer Lehrerpersönlichkeit.
Weiten Inklusionsbegriff? Fragezeichen.
Also Sebastian hat ja gerade schön angefangen mit Begebenheiten aus dem Kontext Förderschule oder von Personen mit sogenannter Behinderung. Das ist ja das, was man klassischerweise unter dem engen Inklusionsbegriff versteht. Also immer, wenn es um gemeinsames Lernen, gemeinsames Leben von Menschen mit und ohne Behinderung oder mit und ohne sonderpädagogischem Förderbedarf geht. Und bei einem weiten Inklusionsbegriff geht es eigentlich gar nicht so sehr darum, bestimmte Merkmale zu benennen. Es geht eigentlich vielmehr darum, auf die Menschen, auf die Personen zu schauen und nicht so sehr auf Merkmale und in pädagogischen Situationen darauf zu schauen, wer eigentlich da ist und das als Ausgangsmaterial zu nehmen. Und das wäre dann eigentlich der sogenannte weite Inklusionsbegriff.
Das heißt, Inklusion schließt eigentlich welche Gruppen noch alles mit ein, mal abgesehen von Menschen mit Behinderung?
Alle?
Genau, alle. Das Problem liegt in der Gruppenbildung. Ja, also der weite Inklusionsbegriff will eben genau diese Gruppenbildung vermeiden. Aber es richtet natürlich trotzdem gleichzeitig den Blick auf alle und damit eben auch auf genderbezogene Fragestellungen, auf Themen der Neurodiversität, auf Themen von kultureller Herkunft und so weiter und so fort. Also alles, was irgendwie in Gruppen kategorisierbar wäre, schließt das mit ein, schaut aber eben nicht drauf, sondern versucht einen schülerorientierten Zugang zum Unterrichten, zum Lehren, zum Lernen zu bekommen.
Und spannend, aber auch herausfordernd ist es eigentlich immer dann, wenn wir die beiden uns gleichzeitig angucken, weil wir schon ja auch merken, dass die schon zum Teil widersprüchlich sind. Also wenn ich jetzt beim engen Inklusionsbegriff bleibe und überlege, ich möchte zum Beispiel in der Musikpädagogik gute Bedingungen des Lernens und des Musizierens schaffen, auch zum Beispiel für Menschen mit Behinderung. Und ich auf der anderen Seite mit dem weiten Inklusionsbegriff um die Ecke komme, der eigentlich ja genau diese Kategorisierung oder diese Gruppenbildung vermeiden will, dann habe ich ja so ein bisschen das Risiko, dass mir dann bestimmte Bedarfslagen und besondere Erschwernisse vielleicht wieder aus dem Blick geraten, weil dann könnte ich es mir ja auch ein bisschen leicht machen und könnte ja sagen, na ja, ich kümmere mich halt um alle, die da sind. Und verliere dabei vielleicht aus dem Blick, wer vielleicht gar nicht da sein kann und wen ich vielleicht gar nicht in den Blick kriege. Und deswegen sind die eigentlich besonders gut zusammen, obwohl die sich ein bisschen widersprechen. Und die Schwierigkeit, aber auch die besondere Chance ist eben, beide gleichzeitig zu betrachten und immer zu überlegen, wie kann ich eine unnötige Gruppenbildung vermeiden? Wo kann ich darauf verzichten, wann immer es irgendwie geht? Und dabei gleichzeitig aber aufmerksam sein dafür, wen ich dadurch vielleicht aus dem Blick verliere, weil er vielleicht nicht so gut für sich selber einstehen kann oder seine eigenen Anliegen nicht so gut präsentieren kann wie andere Personen. Also muss ich immer gleichzeitig alle im Blick behalten, aber die besonderen individuellen Ausgangslagen auch berücksichtigen. Ganz schön schwierig.
Und wen verlieren wir dann in der Praxisarbeit ganz oft aus dem Blick?
In Musikschulen verlieren wir alle die aus dem Blick, die sich nicht automatisch angesprochen fühlen, weil sie denken, Musikschulen könnten Angebote sein, die vielleicht nichts für sie sind, wo sie vielleicht das Gefühl haben, sie sind nicht gemeint, weil sie vielleicht gar nicht genau wissen, was da eigentlich passiert. Oder auch einfach aus ganz pragmatischen Gründen sich das tatsächlich ökonomisch nicht leisten können. Das sind Personengruppen, die wir schnell aus dem Blick verlieren. Oder Personengruppen oder Personen, von denen man vielleicht denken könnte, weiß ich gar nicht, ob jetzt Musizieren das Richtige ist. Oder dann kommt auch oft so ein bisschen so eine Unsicherheit von Musikschullehrkräften selber rein, wo sich Musikschullehrkräfte vielleicht nicht sicher sind, ob sie denn das Richtige im Angebot haben für bestimmte Personen.
Musik. Was mich wirklich fasziniert hat an den Gesprächen mit Marie, Marlene und auch Rabea war, wie selbstverständlich so eine Haltung geworden ist, die Vielfalt auch zulässt und als Ressource und nicht als Manko sieht. Und ich war total angetan von dieser nächsten Generation, die da gerade in unsere Musikwelt hineinwächst. Und ja, hier auch finde ich jetzt, also fand ich nach diesem Gespräch ganz besonders, ganz ohne Zweifel einfach viel bewegen wird, was längst auch überfällig ist. Und ja, das ist mir eigentlich nach den Gesprächen erst so richtig bewusst geworden, dass es wirklich eine Generation, die oft zu Unrecht auch in so eine Ecke gestellt wird, mit negativen Attributen auch überhäuft wird. Und das sind junge Menschen, das erzählen die jetzt auch gerade, Marie und Marlene hatte ich jetzt gerade geschnitten, die haben echt ein Päckchen zu tragen mit dem, wie sie unterrichtet worden sind, auch so mit diesem vielleicht manchmal auch ein bisschen ungesunden Leistungsbegriff, aber auch mit den Erfahrungen, die sie in der Corona-Zeit gemacht haben. Und die wollen echt was bewegen mit ihrem Handeln, vielleicht sogar mehr als Menschen in ihrer vorherigen Generation, ja, was eben auch die Wichtigkeit von inklusivem Handeln betrifft. Und ich war ganz verzückt von diesen tollen Menschen, die sich echt getraut haben, auch ganz unbequeme Dinge unverblümt anzusprechen. Also an euch zwei stellvertretend für alle Hochschulprofessorinnen in der Musikpädagogik, meinen herzlichen Glückwunsch. Das ist echt so eine tolle Haltung, die da bei den Studierenden gestärkt wird durch euch. Aber wie macht ihr das denn? Wie sieht das denn aus im Hochschulunterricht bei euch? Wie vermittelt ihr, dass Inklusion so ein wichtiges Feld ist?
Das Schöne an dieser Generation ist, dass sie sich trauen, ihre eigenen Erfahrungen zu reflektieren und dass wir das auch in der Hochschularbeit verstärkt tun. Also dass wir uns natürlich auch trauen, das zu tun, aber dass die Studierenden das mitgehen, dass sie sich trauen, Schwächen einzugestehen, auch kritisch auf ihre Biografie schauen. Und wir haben wir alle, die wir Musikerinnen und Musiker geworden sind, die wir an Musikschulen unterrichtet haben und so weiter, wir alle haben eine relativ ähnliche Biografie im Kontext der Lernbiografie. Wir haben durch bestimmte Zugänge, die uns das ermöglicht haben, an die Musikschule zu kommen. Wir haben eine bestimmte Art von Unterricht erhalten. Wir haben an Wettbewerben teilgenommen. Wir haben eine Aufnahmeprüfung gemacht und wir haben ein sehr, sehr zielgerichtete Biografie hin zum Musikberuf gefunden. Und diese Biografie ist natürlich keinesfalls mit der gleichzusetzen, die an Musikschulen das Gros der Musikschülerinnen und Schüler haben. Und das zu reflektieren, ist der zentrale Punkt, um selbst nochmal drauf zu schauen, wie können eigentlich Musikbiografien noch verlaufen. Und das ist, glaube ich, so der Punkt, der dazu führt, das eigene Leistungsdenken mal hinten anzustellen, zu überlegen auch, was bedeutet eigentlich Leistung? Das ist ein Thema, was ich mit meinen Studierenden hier in Augsburg sehr viel diskutiere. Was bedeutet eigentlich Leistung? Was bedeutet eigentlich künstlerisches Handeln im Kontext von Inklusion? Gibt es so etwas wie künstlerisches Handeln in inklusiven Settings? Die Vermutung ist immer auf der ersten Linie, dass es das nicht gibt, dass Leistung in Inklusion, in inklusiven Kontexten nicht möglich ist. Und genau diese Reflexionsarbeit machen wir hier und verbinden wir mit lernbiografischen und auch rein biografischen Erfahrungen im Elternhaus und Musikschule und so weiter.
Dieser Podcast wird gesponsert von der professionellen Musikschulverwaltungslösung iMichael, die perfekte Software für deine Zukunft mit integriertem Chatbot und KI-Assistent. Stell dir vor, du kannst mit iMichael sprechen und sagst einfach nur: Zeige mir alle Schüler, die älter als 30 sind, und erstelle eine Statistik. Und der KI-Assistent erledigt das für dich. Mit iMichael hebst du deine Musikschule auf ein völlig neues Level. Über 270 Musikschulen setzen auf iMichael. Wir freuen uns auf dich und wünschen weiterhin viel Spaß im Podcast.
Und jetzt kommen ja auch langsam bei uns in den Lehramtsstudiengängen die Studierenden an, die selber zum Teil inklusiv beschult worden sind, die selber zum Beispiel Programme wie JKids durchlaufen haben. Und das ist schon besonders, wenn man Studierende in den Seminaren sitzen hat und man möchte mit denen was zur Inklusion und Breitenbildung arbeiten. Und dann sagt jemand, ja, JKids habe ich auch gemacht, sonst säße ich nicht hier. Also das ist berührend, wenn man auf einmal sieht, solche Saaten gehen auf und da wird was draus. Und es ist möglich, sozusagen ohne einen, sagen wir mal, zielgerichteten familiären Background doch so einen Weg zu gehen und doch auch sich entscheiden zu können und das auch umsetzen zu können für einen Lehramtsstudiengang mit dem Fach Musik, sich eine Eignungsprüfung zu stellen, das zu absolvieren. Das ist schon, also da lacht mein elementarmusikpädagogisches Herz, weil ich denke, ja genau, was darum ging's, solche Zugänge sollten geschaffen werden mit solchen Programmen und das funktioniert. Das finde ich sehr besonders, um nochmal auf die Studierenden zu sprechen zu kommen. Und dann ist eigentlich auch nochmal auf der anderen Seite auch nochmal sinnvoll zu schauen, wie ist es jetzt eben nicht mit Studierenden, sondern mit Leuten, die musikpädagogisch in inklusionsorientierten Settings bereits unterwegs sind, mit viel Erfahrung und die das auf eine gelingende Weise machen und die damit zufrieden sind. Und das passt auch jetzt ganz gut zu dieser Podcast-Folge, weil wir das in einem Projekt, in einem Forschungsprojekt ProdiMUG gemacht haben, wo auch jetzt außer Marlene alle Personen, die jetzt in dieser Podcast-Folge beteiligt sind, auch irgendwie mitarbeiten oder mitgearbeitet haben.
ProdiMUG?
Das ist ein Forschungsprojekt, da geht es um die Professionalisierung diversitätssensibler Praxis in der musikalischen Bildung. Und da forschen wir, um das ganz kurz zu sagen, dazu, wie eigentlich Diversitätsverständnisse von Musiklehrkräften entstehen. Also was finden die eigentlich divers oder wo wird es eigentlich anders oder wo machen Leute Unterschiede oder wo haben Leute das Gefühl, da kommen sie ein bisschen mit ihrem Mainstream-Besteck sozusagen an Grenzen. Und wir haben jetzt ein vorläufiges Teilergebnis, wo eben die Lehrkräfte, die in den inklusiven Settings unterwegs sind, sehr schön berichten, dass sie eigentlich ihre Diversitätsverständnisse, ihre Inklusionsbegriffe im Laufe der Zeit erst herausschälen oder die immer weiter verfeinern im Laufe ihres Unterrichtens. Und weil, was eigentlich alle diese Personen auch sehr stark betonen, dass sie durch die Tatsache, dass sie sich mit diversitätsbezogenen Settings auseinandergesetzt haben, sie eigentlich ihre eigenen didaktischen oder Unterrichtskompetenzen sehr verbessert haben. Also, dass sie das Gefühl haben, dass sie im Prinzip durch inklusionsorientiertes Unterrichten eigentlich selber erst ihre pädagogische Persönlichkeit oder ihre pädagogische Professionalität entwickeln konnten.
Spannend. Sebastian, was fasziniert dich denn an ProdiMUG?
Ja, alles das, was Juliane gesagt hat. Ich habe ja diese Interviews hautnah erlebt und möchte jetzt einen Aspekt von dem, was Juliane gesagt hat, nochmal aufgreifen, nämlich den, der so ein bisschen auf das Emotionale abzielt. Sie hat gesagt, didaktische Reduktion und ohne hinnehmen zu müssen, dass es dann die künstlerische Qualität verliert, so in dieser Art. Und da zeigt sich nochmal sehr deutlich, mit welcher Emotionalität natürlich Musik uns begleitet. Anders als jeder andere Lehrberuf machen wir unser Fach mit Hingabe, mit Leidenschaft, mit Passion seit Kindesalter. Und etwas weniger künstlerische Qualität hinzunehmen, scheint uns manchmal persönlich schwierig zu sein. Und Professionalität zeichnet das aber, glaube ich, auch aus. Also von sich selbst Abstand zu nehmen, trotzdem natürlich mit der gleichen Leidenschaft die Musik zu vermitteln, nicht die Persönlichkeit herauszunehmen, aber die Bewertungskriterien an Schülerinnen und Schülern nicht daran zu orientieren oder nicht einzig daran zu orientieren, welchen emotionalen Bezug ich zur Musik habe.
Da fällt mir sofort wieder so dieses Bild vom Kontinuum ein, ne? Dass ich im Grunde genommen, dass ich es als hinderlich erlebe, wenn KollegInnen aus der Musikschule das Gefühl haben, es gibt entweder so eine Art pädagogische Musik, die ich im Unterricht mache, so ein Buchstabieren von Tönen oder Akkorden oder so, nenne ich das jetzt mal, egal was. Und dann auf der anderen Seite irgendwo, aber eigentlich losgelöst davon, gibt es Musik als Kunst. Das, was mich selber auch als Musikerin berührt, das, wo ich selber das Gefühl habe, da liegen für mich noch Entwicklungsmöglichkeiten oder da möchte ich hin oder da kann ich jemanden für bewundern, dass er irgendwas so kann. Und ich habe das Gefühl, so ein Schlüssel zu so einer inklusionsorientierten Professionalität oder zu einer musikpädagogisch orientierten Professionalität ist eigentlich zu verstehen, dass das nicht unterschiedliche Welten sind, sondern dass das durchgängige Dinge sind und dass man das eine eigentlich nicht haben kann, ohne mit dem anderen gut umgegangen zu sein und dass man das andere wiederum nicht wertschätzen kann, wenn man nicht weiß, wo es eigentlich herkommt. Und da habe ich das Gefühl zu verstehen, dass eigentlich dass es dasselbe ist oder dass auch vielleicht so ein Qualitätsanspruch an Unterricht sein kann oder etwas, was man sich fragen kann, ist das so in jeder Stunde? Also gehe ich eigentlich immer davon aus, dass es um Musik geht und nicht um FIS oder sowas. Ne? Also geht es um Musik und gelingt mir das, dass über lange Zeit und natürlich auch über viele Durststrecken, also das wissen wir ja alle, die wir hier sprechen oder hören, wie herausfordernd und anstrengend es sein kann, über viele Jahre viele Schüler in vielen Räumen mit vielen schwierigen Elternteilen und allem, also die zu begleiten und trotzdem irgendwie noch mitlaufen zu haben, dass es eigentlich ja um Musik geht und darum, mit anderen Leuten sich in Musik zu begegnen. Wenn das gelingt, dann kann es, glaube ich, gut werden.
Und dabei wieder zu entdecken, die Lust, die Freude und das Künstlerische an jedem einzelnen Ton, an jedem einzelnen Klang, der im Raum erklingt. Ich möchte gerne aus meiner Seminarpraxis noch kurz was berichten, weil zu Beginn in den ersten Semestern das immer ein großes Anliegen von mir ist, diese Lust, dieses Motiv für das eigene Musizieren wieder zu entdecken. Ich habe den Eindruck, dass man hin zum Studium die ein oder andere vergisst, warum wir das Ganze eigentlich tun, warum wir selbst damit angefangen haben. Und das ist, glaube ich, der Schlüssel, um Schülerinnen und Schüler zu verstehen. Und ein ganz konkretes Beispiel aus der Seminarpraxis war die Idee, dass wir mal überlegen, wie können wir so eine allererste Unterrichtsstunde an einem Instrument richtig musikalisch, motivierend gestalten. Und die Ideen, die viel zusammenkommen, sind so Dinge wie: Ja, wir packen das Instrument aus, wir bauen es zusammen, dann zeige ich, wie die richtige Haltung funktioniert, wie man den Bogen hält, wie man und so weiter. Und wir sind dauerhaft an vorbereitenden Aufgaben, die das Musizieren irgendwie vorbereiten, um möglichst hinter perfekten Klang zu erzeugen. Vergessen aber eigentlich, warum die Schülerinnen da sind, weil sie vermutlich Klänge erzeugen wollen, weil sie mit diesem Instrument sich musikalisch ausdrücken wollen, weil sie die Klangvielfalt erleben wollen und so weiter. Und das wieder zu entdecken und selber wieder die Freude, wirklich die eigene Leidenschaft und nicht die vorgespielte, sondern die echte Leidenschaft an jedem musikalischen Klang wieder zu entdecken, scheint mir hier ganz relevant zu sein.
Soweit der erste Teil meines Talks mit Juliane Gerland und Sebastian Herbst zum Thema Inklusion. Und echte Leidenschaft für die Musik und unser Fach Musikpädagogik gab es dann auch im Gespräch mit Marie Steinberg und Marlene Hammer zu entdecken. Ich habe der Vorstellung der beiden Studentinnen aus Münster ein wenig mehr Raum gegeben, weil es für mich total spannend war zu erfahren, wie so eine Bildungsbiografie der Generation verläuft, die das große Finale ihrer Schulbildung während der Corona-Zeit hatte. Aber nicht nur das hat mich bei unserem Gespräch unheimlich berührt. Es gab auch eine Einstellung zu erleben, die mich wirklich begeistert hat. Hört doch selbst, hier kommen Marie und Marlene. Mögt ihr euch gerade mal selber vorstellen?
Ja, ich bin Marie Steinberg. Ich studiere jetzt gerade im zweiten Bachelorsemester Musik auf Grundschullehramt. Ich habe letztes Jahr schon meinen Master of Education bekommen für das Grundschullehramt und studiere jetzt gerade Musik als Erweiterungsstudium, also nochmal als zusätzliches Fach neben meinen drei Fächern, die ich jetzt schon studiert habe.
Super. Und Marlene, wie sieht es bei dir aus?
Ja, hallo, ich bin Marlene Hammer. Ich studiere jetzt auch im zweiten Bachelorsemester Musikpädagogik. Ich studiere das aber mit Musikwissenschaft zusammen. Genau, da bin ich schon durch und habe eine ganz große Liebe für alles, was musikalisch-theoretisch passiert. Und jetzt ist das Musikpädagogikstudium irgendwie so ein nettes On-Top mit praktischen Anteilen und tatsächlich musikpädagogisch und auch inklusiven Anteilen, was mir tatsächlich sehr viel Spaß macht.
Das ist ja spannend. Und darf ich nochmal weiterfragen, wie seid ihr überhaupt auf die Idee gekommen, eure Fächer zu studieren, Marie?
Ich habe mich für Musik entschieden, weil ich Musik schon immer eigentlich machen wollte. Ich hatte mich nach dem Abi dann aber gegen Musik entschieden und gesagt, nee, ich glaube, jetzt studierst du erstmal Rallye, und habe aber während des Rallye-Studiums auch gemerkt, ja, das ist schön, das ist ein schönes Fach, aber mir fehlte Musik total. Und dann habe ich mich im letzten Jahr, genau von meinem Master, habe ich dann hin und her überlegt und gedacht, nee, du musst eigentlich noch Musik machen, du bist noch so jung, du kannst es doch noch machen. Und dann habe ich das mal in Angriff genommen und jetzt, dann hat das funktioniert. Und bisher ist es fantastisch. Also ich habe sehr, sehr viel Spaß beim Studium und merke, dass das genau das ist, was ich machen möchte und machen sollte.
Und bei dir, Marlene?
Ich wollte schon immer was mit Musik studieren und habe mich dann vor 5 Jahren nach einem Covid-Abi nur für Musik, in Anführungszeichen, nur für Musikwissenschaft entschieden, weil ich Angst vor der Eignungsprüfung hatte. Weil das ja, man mit Covid, man hatte keinen Instrumentalunterricht, das bedeutet, man muss irgendwie Klavier spielen, ich konnte kein Klavier spielen, das war für mich ein ganz großer Angstfaktor und habe dann Musikwissenschaft hier in Münster angefangen und hatte ganz große Schwierigkeiten, ein Zweitfach zu finden. Deswegen bin ich mit Musikwissenschaft jetzt auch schon fertig und mit Musikpädagogik erst im zweiten Semester und bin dann durch Skandinavistik, über Anglistik, dann über ein Auslandsjahr, wo ich an der Musikhochschule in Norwegen studiert habe, irgendwie an die Musikpädagogik gekommen, weil ich tatsächlich festgestellt habe, dass mir einfach dieser praktische Musikanteil gefehlt hat. Und dass das genau das war, was mein Studium in der Musikwissenschaft ergänzt hat. Und seit ich jetzt hier bin und die Eignungsprüfung gemacht habe, bin ich total glücklich.
Das ist doch super. Und ich habe heute Morgen schon gerade mit Sebastian Herbst gechattet und wir haben so ein bisschen gerätselt, warum Musik oder Musikpädagogik irgendwie so eine tolle Basis ist, um später im Leben Karriere zu machen. Ja, seid ihr eigentlich schon im Praktikum an Schulen gewesen?
Ja, ich hatte durch das vorherige Studium eben schon, hatte ich ganz viele Praxismöglichkeiten und war da auch schon im Praxissemester und habe da einiges an Erfahrung schon sammeln dürfen, habe auch mehrere Jahre schon an einer Grundschule gearbeitet.
Oh, super. Und wie ist es bei dir?
Ich muss tatsächlich durch meine Studienkombi auch gar kein Schulpraktikum machen, weil ich ja kein Bildungswissenschaften und gar nichts habe. Ich komme eigentlich eher aus dem journalistischen Bereich. Also ich habe ein Praktikum im WDR gemacht und bin da noch komplett fremd. Habe aber ganz lang in einer inklusiven Tanzschule als so Bewegungs- und Tanzlehrerin für 2- bis 6-jährige Kinder gearbeitet. Und das ist dann so meine musikpädagogische Berührung, die ich gerade habe. Ich bin aber auch stark im Überlegen, ob ich nicht doch nochmal vielleicht einfach interessenhalber an eine Schule gehe, obwohl es mich ja tendenziell auch eher nicht an Schulen, sondern ans Theater oder an Musikschulen als pädagogische, künstlerische Person zieht.
Und welche Erfahrungen habt ihr in eurer praktischen Tätigkeit denn jetzt schon mit dem Thema Inklusion gemacht? Marie?
Ganz, ja, ganz viele, sowohl positive als auch negative, würde ich mal sagen. An der Schule, wo ich gearbeitet habe, war Inklusion natürlich ein Thema. Es muss ja auch einfach ein Thema sein. Grundsätzlich an Schulen muss das ein Thema sein, mit dem man sich auseinandersetzt. Und da waren einige Lehrkräfte, die das einfach nicht getan haben. Also die dann wirklich Kinder haben sitzen lassen, die eigentlich einen Förderbedarf hatten oder in irgendeiner Weise einfach Unterstützung gebraucht hätten, die dann wirklich weinend in der Stunde da saßen und nicht mitkamen, weil die Lehrkraft nicht auf die eingegangen ist. Also das habe ich alles mitbekommen. Im Praxissemester habe ich was ganz anderes kennengelernt. Da war ich in einer jahrgangsübergreifenden Klasse und das war so fantastisch, was auch das inklusive Konzept anging. Das war so schön und es hat wirklich, wirklich viel Spaß gemacht. Und davon habe ich ganz viel mitnehmen dürfen, wie man Inklusion gestalten kann, wie man das als eine Selbstverständlichkeit mitnimmt in den eigenen Unterricht und in die eigene Planung. Also da habe ich echt von gar nicht auf Inklusion achten, bis auf wir geben hier alles, damit es allen Kindern gut geht, habe ich echt alles mitbekommen.
Das ist eigentlich auch die gute Mischung. Eigentlich nicht auf Inklusion zu achten, aber alles dafür zu geben, dass es allen gut geht, ne?
Genau.
Und gerade auch dieses Jahrgangsübergreifende, das haben wir ja in den Musikschulsettings ganz, ganz oft. In jedem Ensemble hast du niveaugemischtes Lernen und auch
Total.
altersgemischtes Lernen. Und
Ja.
deswegen, ich verstehe das immer gar nicht in diesen Schulen, dass man da immer so einen linearen Weg geht und immer nur alle müssen zur gleichen Zeit das Gleiche lernen und erleben und denken am besten noch.
Ja.
Und ja, das bin ich nicht ganz sicher, ob sich das in der Zukunft so erhalten wird oder sollte.
Ja, das ist ja eine gute Frage. Ob es dann auch wirklich noch um Heterogenität geht, ist dann ja auch die Frage, ne? Wenn alle eh mitgezogen werden, ob es dann wirklich das Verständnis ist, was man von Inklusion eigentlich haben sollte.
Ja, und gerade bei unserer immer diverser werdenden Gesellschaft oder auch eigentlich könnte man ja auch fast sagen super diversen Gesellschaft, ne?
Ja.
Ja. Marlene, wie waren denn deine Erfahrungen mit Inklusion bisher in deinem Berufsleben, in deinem sehr jungen Berufsleben? Das sehen ja hier die Zuhörerinnen und Zuhörer gar nicht, aber ich habe hier sehr junge Gäste, Gästinnen und das freut mich sehr.
An dieser besagten Tanzschule, das hatte so ein, die haben sich inklusive Tanzschule genannt. Kann man sich jetzt auch drum streiten, ob das so ist. Die hatten eine Kooperation mit der Lebenshilfe und haben dann eben Tanzkreise für Lebenshilfe, Projekte gemacht, wo man auch schon wieder überlegt, ist das jetzt der Sinn und Zweck, normale Tanzkurse anzubieten und dann Tanzkurse nur für Leute mit besonderen Bedürfnissen, wo man auch da, wo ich auch der Meinung war, aber es ist auch schon wieder 6 Jahre her. Das ist vielleicht auch nochmal ein ganz anderes Verständnis. Aber was eigentlich da ganz gut funktioniert hat, ich hatte ja Altersstufe 2 bis 4 und 4 bis 6, dass da Inklusion intuitiv sehr gut funktioniert, in diesen Altersstufen. Und gerade auch bei mir ging es ja eher um Bewegung und weniger um dieses schulische Lernen und Bewegungsabläufe und Strukturen mit Musik und tänzerisch Lernen. Und da hat das immer sehr gut funktioniert. Also wir hatten oft eine sehr durchmischte Gruppe mit auch Kinder mit besonderen Bedürfnissen, wo dann teilweise die Eltern mit dabei waren, was ja auch kein Problem war, aber die dann wirklich von den Kids auch einfach an die Hand genommen wurden und es wurde wirklich zusammen getanzt und ich hatte auch als Lehrerin nicht das Gefühl, dass irgendjemand jetzt unglücklich ist, weil zu wenig gemacht wurde oder zu viel gemacht wurde, sondern weil die Kids sich einfach gegenseitig geholfen haben, an die Hand genommen haben. Aber ich glaube, dass es in dem Alter auch einfach noch total einfach ist, weil Kinder ja sehr offen, weltoffen in diesem Alter noch mit allen Personen umgehen und die ja oft Unterschiede gar nicht merken, sondern sich einfach freuen, dass ganz viele auf einem Haufen sind, die auch alle daran Spaß haben, an dem die Kinder selber gerade Spaß haben. Aber sonst habe ich gar nicht so richtig viele Erfahrungen damit, weil ich ja leider noch nie in der Schule war, in einem Praktikum und jetzt ja so ein bisschen mit dem Musikpädagogikstudium meine musikpädagogische Reise erst so richtig anfängt.
Ja, ist doch super schön. Bist du sozusagen im Onboarding-Prozess gerade?
Richtig.
Und was wäre denn jetzt so euer Idealverständnis von Inklusion? Wie soll Inklusion sein? Oder soll sie vielleicht gar nicht sein?
Sie soll selbstverständlich sein. Also es sollte selbstverständlich sein, dass man inklusiv denkt, dass man erst gar nicht darauf kommt, irgendwie in zwei Gruppen zu denken oder irgendwie zu denken, nee, es müssen jetzt, meine Klasse muss jetzt schön homogen sein. Ich will jetzt hier gar nicht irgendwie, dass bestimmte Kinder vielleicht ein anderes Ziel haben oder so. So geht es halt nicht. Also ich finde es, man muss es einfach selbstverständlich machen, selbstverständlich denken. Das ist super schwierig. Vor allem könnte ich mir das vorstellen für Lehrkräfte, die jetzt schon länger arbeiten und dass Inklusion mal eben so reinbekommen haben in ihren Berufsalltag. Die müssen damit natürlich auch erstmal zurechtkommen.
Eigentlich ist es doch total traurig, dass wir ein Wort dafür haben, dass Leute aus der Gesellschaft ausgeschlossen werden und wir versuchen, diese Leute wieder mit ins Boot zu holen. Also es gibt gerade so einen gesellschaftlichen Rahmen, der irgendwie so Norm ist und wie es sein muss. Und da müssen irgendwie alle versuchen, reinzupassen. Und das ist natürlich dann unglaublich schwierig, gerade wenn die Norm ist, fit, gesund, jung, arbeitend, kognitiv, zu allem fähig. Das ist ja gerade so unsere Norm. Ist es ja enorm schwierig oder enorm problematisch, dass das eigentlich so ist, dass Leute sich anpassen müssen, um in so eine Gesellschaft reinzukommen. Und eigentlich müsste es ja genau andersrum sein. Eigentlich müsste die Gesellschaft sich an die Leute anpassen.
Ja, wie siehst du das, Marie?
Ich finde es genauso, wie Marlene das gesagt hat. Ich finde es super problematisch, dass man dafür eben dieses Wort braucht und dass wirklich aufmerksam gemacht werden muss darauf.
Ich weiß, der Sohn eines ehemaligen Kollegen, der war das I-Kind in einer Klasse. Der hatte gleich so diesen Stempel, wo ich dachte so, hä? Muss es nicht eigentlich selbstverständlich sein, dass jedes Kind mit all seinen Stärken und Schwächen dazugehört, statt dass man jemanden zum I-Kind macht? Und ich glaube, es war damals in der Klasse so, dass es niemand wusste, wer das I-Kind war, aber es war klar, es müsste eins geben, mindestens eins in dieser Klasse, wo ich gedacht habe, ja, ich meine, worauf bezieht sich das denn? Auf welche Kompetenzen, die dieses Kind mitbringen? Und vielleicht hat es irgendwo Kompetenzen, die gar nicht gesehen und dann auch nicht mit irgendeinem Buchstaben gewürdigt werden. Und das muss ich sagen, ich habe damals echt Bauchschmerzen gehabt und habe gedacht, oh, Inklusion, ist das wirklich was, womit ich mich beschäftigen möchte irgendwann mal in meinem Leben? Und habe dann aber festgestellt, in der Berufswelt, dass Inklusion eigentlich ganz selbstverständlich dazugehört, ohne dass man das nennen muss, weil du hast immer mal leistungsstärkere, hast leistungsschwächere Kinder, du hast Kinder, die absolut kein Deutsch verstehen, du hast Kinder aus sozialen Brennpunkten, aus wirklich sozial schwächeren Familien, aus Familien mit vielen, vielen Kindern, wo einfach niemand Zeit hat, sich um deinen Schüler oder deine Schülerin zu kümmern, wo du selbstverständlich einfach Aufgaben übernehmen musst, wenn du willst, also Aufgaben der Eltern, wenn du willst, dass das Lernen für dieses Kind gelingt. Und deswegen, also Inklusion ist eigentlich immer da, ohne dass man das so nennen muss, finde ich.
Ja, vor allem dann diesen Stempel auf die Kinder zu drücken, finde ich halt, das ist nicht der Sinn. Es ist klar, dass wir alle vielfältig sind und durch so einen Stempel kommt ja genau wieder diese Zwei-Gruppentheorie. Es kommt ja genau wieder dieses, ach so, das ist jetzt das andere Kind.
Ja, und ich meine, ob das nicht auch vielleicht genau das Gegenteil provoziert, dass sie sich dann in ihrer Andersartigkeit dann auch wirklich sehen und
Ja.
das verstärkt wird, statt dass sie einfach an die Allgemeinheit andocken, die ja auch diese Allgemeinheit, diese andere Gruppe, von der du gesprochen hattest, Marie, die ja auch so ihre Stärken und auch ihre Schwächen hat. Und das gehört ja
Ja.
einfach dazu. Das ist ja eigentlich auch eine ganz starke Leistungsorientierung
Ja.
im Bildungssystem. Und
Ja.
natürlich brauchen wir irgendwo eine Leistungsorientierung auch im Musikschulsystem, aber ja, ich bin nicht sicher, ob das wirklich das einzige Ziel sein sollte, immer eines Unterrichts.
Ja. Ja.
Ich bin auch der Meinung, dass gerade so dieses darauf aufmerksam machen, dass es Unterschiede gibt, mit das ist jetzt ein E-Kind oder bei uns war es auch so, dass ganz groß vor der Klasse dann verkündigt wurde, das ist Kai und er hat eine Begleitperson dabei. Ich weiß nicht, wir wären da weniger irgendwie drauf angesprungen, auch irgendwie so, oh, das ist jetzt irgendwie anders, wenn uns das nicht so offensichtlich dargeboten wurde und das nicht einfach, da nicht dieser Augenmerk drauf gelegt wurde. Und ich glaube, das ist ein ganz großes Problem, immer dieses, dass noch ganz groß gesagt wird, hier wird Inklusion gemacht, weil wir haben hier die und die und die Personen. Und ich finde tatsächlich viel die Personen, die auf Inklusion angewiesen sind, unter Inklusion leiden, weil sie irgendwie so Vorzeigeobjekte der Inklusion, schaut mal, wie schön inklusiv unsere Schule, unsere Klasse.
Hey, wir machen Klassenfoto. Roll doch mal eben noch mal den Rollstuhl in die Mitte und setz da noch mal ein Kind rein, ne?
Ja. Sehr zynisch gesagt, aber ja. Und ich glaube, das ist das Problem, dass wir immer noch an dem Punkt sind, dass das so in den Mittelpunkt gerufen wird und dass das nicht einfach hingenommen wird, diese Vielfalt, sondern dass das aber auch nur auf eine bestimmte Vielfalt dann so ein Finger gezeigt wird. Und das finde ich ganz problematisch.
Ich war jetzt kürzlich, muss ich euch erzählen, in der Jury zum Baden-Württembergischen Musikschulpreis. Und da war, ich weiß gar nicht mehr, was war denn das Thema? Vielfalt im Einklang, Musik als Raum der Begegnung. Und dann war da ein offensichtlich sehr, sehr heterogenes Ensemble mit offensichtlich Menschen, die sehr offensichtlich da saßen, in einem Rollstuhl, die vielleicht Down-Syndrom hatten, also wo man auf den ersten Blick wusste, aha, das ist ein Mensch mit Behinderung. Aber was ich ganz hervorragend fand, ist, dass das überhaupt nicht genannt wurde in dem Text, der eingereicht wurde, sondern ich habe ein Video gesehen, wo diese Menschen miteinander musizieren und was passiert und was das Ziel ist und das Konzert. Und ich habe gedacht, wie toll ist bitte das denn, wenn man nicht darauf hinweist, weil manche Behinderungen siehst du ja eben auch nicht. Jeder von uns trägt sein Päckchen. Und ja, warum muss man der ganzen Sache immer irgendeinen Stempel geben? Warum kann man es nicht einfach so nehmen, wie es ist, ohne jemanden abzustempeln? Wie ist denn das jetzt eigentlich aus dem Studium? Fühlt ihr euch eigentlich der Sache gewachsen, die jetzt also bei dir vielleicht, Marie, mit der Grundschule auf dich zukommt in Sachen inklusives Unterrichten, um das mal wieder so schön beim Namen zu nennen?
Das hört sich jetzt wirklich fies an. Ich glaube, durch Studium nein. Also durch Studium bin ich nicht gewappnet. Ich glaube, kommt durch die Praxis. Kann so viel theoretisch lernen, wie es halt geht. Ich kann natürlich alles über auch die sonderpädagogischen Unterstützungsbedarfe lernen. Ich muss es aber praktisch mitbekommen. Deswegen glaube ich, durch das Studium an sich bin ich da theoretisch ganz gut. Komme ich da, glaube ich, ganz gut rein. Aber dafür, um das wirklich auch machen zu können, braucht man einfach die Praxis.
Absolut. Und dann muss man Erfahrungen sammeln und vielleicht auch sehen, wie machen es andere
Genau.
und was könnte ich davon für mich adaptieren. Dafür gibt es ja auch so einen Podcast, dass man drüber spricht und sich Ideen holt von anderen. Dafür gibt es ja auch Wettbewerbe, so wie so einen Musikschulpreis. Wie ist das bei dir, Marlene? Fühlst du dich, na gut, du weißt jetzt noch nicht so genau, wo du hin möchtest eigentlich, oder? Habe ich das richtig verstanden?
Ich weiß nicht so genau, wo ich hin möchte. Aber sollte es an eine Schule gehen, das ist nicht komplett ausgeschlossen, würde ich auch sagen, dass ich schon ein bisschen Angst davor habe. Und ich glaube, das liegt schon auch daran, weil einem immer wieder beigebracht wird, als Lehrkraft hast du inklusiv zu sein. Und einem wird so ein Schreckgespenst daraus gemacht, dass man total Angst hat, dass man, egal wie man handelt, plötzlich nicht inklusiv handelt. Obwohl man selber ja die Werte vertritt und eigentlich sagt, Vielfalt total wichtig, man will Vielfalt unterstützen, man will jeden mit an Bord holen und das ist die eigene Einstellung. Aber dadurch, dass immer von allen Seiten kommt und bist du dir sicher, dass du das machen kannst und das darfst du auf keinen Fall machen und da musst du dich vorsehen, habe ich tierische Angst davor, einfach irgendwas falsch zu machen. Weil man irgendwie von außen so viel vorgeschrieben bekommt und man irgendwie das Gefühl hat, man kann gar nicht mehr seiner Intuition und seinen inneren Moralen und Wertekompass irgendwie folgen, um das richtig zu machen. Weil wenn ich mich darauf berufen würde, hätte ich, glaube ich, gar keine Angst, weil ich sagen würde, ich bin eine sehr offene Person und mir ist das unglaublich wichtig, niemanden irgendwie wegen irgendeinem Grund auszuschließen. Und ich will, dass alle Spaß an jeglicher Situation haben, in der ich auch Spaß habe. Das ist mir total wichtig. Und einem wird von außen so eine Angst eingetrichtert.
Ich kann dich beruhigen. Wenn du erstmal im Job stehst, hast du keine Zeit für Angst.
Yes!
Auch schön.
Und du hast auch überhaupt keine Zeit, drüber nachzudenken, ob du jetzt da nicht vielleicht mal irgendwas war. Ich war im vergangenen Schuljahr mit einem ganz kleinen Pensum in einer Kooperation. Das war Musikschule und eine allgemeinbildende Schule, eine Grundschule. Und das hat mir fachlich unglaublich Freude gemacht. Und ich hatte aber Gruppen, in denen hat kein einziges Kind Deutsch gesprochen als Muttersprache und auch sonst nur sehr gebrochen. Also es war nie eine Klasse, wo wirklich alle Kinder auch Deutsch verstanden haben. Und bei denen hat man aber gemerkt, wie sehr die den Musikunterricht auch brauchen, weil da endlich mal Sprache keine Rolle gespielt hat. Und dann hatte ich auch eine Situation, wenn ich davon gewusst hätte, hätte ich möglicherweise Angst gehabt. Es war auch eine Klasse, da stand dann irgendwie so eine Klassennummer da dran, die kamen dann zu mir. Und ich habe gedacht, okay, also irgendwas ist anders in dieser Klasse. Da hatten sie zusammengefasst, nur lern- und entwicklungsverzögerte Kinder, Kinder mit einer körperlichen Behinderung und Verhaltensauffällige. Und du hattest nicht ein Kind, was irgendwie so ein bisschen, also so ein bisschen in Anführungszeichen, wir hatten es ja vorhin von diesen zwei Seiten, ne? Also du hattest wirklich nur diese andere Seite und davon aber gleich 14 Stück, wo ich dachte so, also da habe ich mich dann aber auch wirklich erstmal freischwimmen müssen und da habe ich auch echt Lehrgeld bezahlt, weil darauf hatte mich dann doch wieder niemand vorbereitet.
Ja, ich glaube, es ist auch einfach sehr überwältigend, ist, glaube ich, ein gutes Wort, wenn man weiß, okay, die Klasse ist heterogen, natürlich, weil alle Klassen heterogen sind, alle Menschen sind vielfältig, aber dass man weiß, okay, ich habe jetzt hier knapp 30 Kinder sitzen und ich muss mir jetzt auch irgendwie überlegen, wie ich jetzt alle mitnehmen kann. Und da ist es dann genau bei mir, es ist so ein Überwältigungsgefühl und dann geht es genau in Marlenes Richtung, komplette Angst. Wie kann ich allen Kindern gerecht werden? Wie kann ich das gut machen? Wie kann ich das auch noch machen, dass das alles irgendwie noch einen Sinn hat, dass da ein Rahmen hinter steckt, dass ich mir da selbst eine Sicherheit geben kann, wie auch mein ganzer Unterricht da irgendwie verlaufen soll. Aber ich glaube, dass wenn sich das einmal einpendelt, dass es auch was wirklich Schönes sein kann und dass man da selbst auch wirklich viel draus ziehen kann.
Und es gibt auch immer die Stunden, und ich finde, die darf es auch geben, die nicht gelingen.
Genau.
Wo man wirklich rausgeht aus dem Raum und genau weiß, hier, ja, siehst du diese Falte, die, ja, die ist von heute. Und heute war total fail. Frau Thielemann hat leider nicht so gut geklappt. Und dann aber zu reflektieren, okay, warum hat denn das vielleicht nicht so gut geklappt? Was könnte ich denn besser machen? Und ja, also nicht gleich dann so eine Schuldfrage, mit einer Schuldfrage zu kommen, ja, warum ging denn das nicht und war ich vielleicht nicht gut vorbereitet oder hat mich mein Studium nicht gut vorbereitet, sondern einfach mal zu sehen, okay, das hat jetzt nicht geklappt, jetzt mache ich mal ein Häkchen drin dahinter und es wird wieder eine Situation kommen, wo ich auch wieder den Eindruck habe, oh, das wird jetzt irgendwie nicht so richtig gut, aber ich muss mir ja helfen in der Situation. Ja. Ne? Ich meine, es ist irgendwie, wenn du auf der Bühne sitzt als Orchestermusiker, das war ja nur mein erstes Studium und auch lange Zeit mein Job, dass ich im Orchester Trompete gespielt habe, da gibt es auch immer Momente, wenn du eine Sinfonie spielst, wo du merkst, oh, hier geht aber irgendwas gerade ganz daneben. Dirigent nicht an Bord oder irgendwie jemand verloren oder eine ganze Gruppe auf Abwägen oder so, aber es hilft nichts. Das Konzert ist erst zu Ende, wenn das Publikum applaudiert und das Publikum applaudiert nach dem letzten Ton im letzten Satz. So, und die Fahrt muss weitergehen und zwar möglichst aufrecht und möglichst mit allen an Bord. Und das finde ich ein ganz schönes Bild dafür, dass auch Unterrichtsstunden so sein können. Und
ich glaube auch, dass gerade so eine Verbissenheit, dass man das vermeiden sollte, weil sobald wenn man ganz zwanghaft versucht, alles richtig zu machen, dann wird man immer irgendwie was falsch machen. Und wir studieren ja auch beide auch Instrumente und das ist eigentlich voll eine sehr schöne Brücke, dass es beim Instrumentspielen so, wenn man ganz zwanghaft versucht, keinen Fehler zu machen, dann wird man irgendwo einen Fehler reinspielen im Konzert. waren einfach so angespannt, dass es einfach irgendwann nicht mehr funktioniert. Und so kann man das ja auch irgendwie im Unterricht sehen, dass man einfach, wenn man zu verbissen an die ganze Sache rangeht, dann wird man nicht alle ans Boot holen, weil wir sind alle Menschen und wir haben alle im besten Falle Empathieverständnis. Und es merken ja auch SchülerInnen, die in der Klasse sitzen, wenn die Lehrperson vorne steht und auf Biegen und Brechen alles versucht, aber es funktioniert nicht. Und ich glaube, das ist so unglaublich wichtig, gelassen an diese ganze Sache ranzugehen.
Ja, und in so einem Moment dann auch mal die Waffen zu strecken und zu sagen, Leute, ich habe das Gefühl, irgendwas funktioniert nicht. Was können wir tun? Spiel einfach mal den Ball zurück. Und ich glaube, das ist ja auch, was du jetzt gerade gesagt hattest, Marlene, es ist ja so eine generelle Haltung, die uns immer eigentlich ab der Grundschule schon so, ja, so vorgelebt wird. Du musst fehlerfrei sein, so fehlerfrei wie möglich, weil dann kriegst du eine gute Note
Genau.
und dann freuen sich alle. Und wenn nicht, dann kriegst du irgendwie Förderung und schlechte Note. Und mit einer schlechten Note kommst du nicht auf die tolle Schule, sondern und dann wird dir auch noch suggeriert, dann kriegst du keinen guten Job. Und es wird dir Angst gemacht vor
Ja.
Nicht-Können. Und das finde ich aber eine ganz schwierige Haltung eigentlich, wenn man das so in der Schule über, weiß ich nicht, 10, 12, 13 Jahre vermittelt bekommt, da auch mal erstmal wieder rauszukommen. Und ich erlebe euch jetzt als Menschen, die noch sehr jung sind und die aber das eigentlich schon längst abgehakt haben für sich. Und das finde ich wirklich beeindruckend.
Ja, gerade dieses,
Ja,
Entschuldigung, Marlene, ich wollte dich nicht unterbrechen.
alles
Mach mal.
gut. Ich wollte nur sagen, dass uns Scheitern einstecken nicht beigebracht wurde. Und das wird, glaube ich, immer weniger. Also, dass es total verteufelt wird zu scheitern in jeglichen Situationen im Leben. Und das wurde mir schon immer von zu Hause mitgegeben. Man macht immer Fehler. Und ich war schon immer eine Person, ich habe mir nie was irgendwie von meinen Eltern sagen lassen. Also, wenn meine Eltern gesagt haben, mach das nicht, du wirst dir wehtun, habe ich es erst recht gemacht. Und daraus habe ich irgendwie, ich habe aus diesem Scheitern gelernt und das habe ich irgendwie von meinen Eltern beigebracht bekommen, dass das okay ist, dann auch Sachen zu machen, die vielleicht mal dumm sind, um selber zu realisieren, oh, das mache ich nicht mehr. Und daran wächst man. Und das wird einem mal gar nicht so richtig beigebracht, dass Fehler und wenn irgendwas schief geht, dass das eigentlich der beste Nährboden für Weiterentwicklung und Reflexion ist. Und ich finde, dass das viel mehr gemacht werden muss. Und das ist, finde ich auch, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, ein total wichtiger Teil von inklusivem Unterricht, auch eine Fehlerkultur mit in den Unterricht zu bringen und zu sagen, es ist okay, wenn ihr das nicht könnt und es ist okay, wenn das jetzt mal schiefgelaufen ist. Reflektiert das, überlegt, wieso ist es schiefgelaufen und dann ist das total in Ordnung. Und das ist auch irgendwie das, was ich an dem Schulsystem, so wie ich es noch kenne aus der Schulzeit und so wie ich auch glaube, dass das immer noch ist, sehr zu kritisieren habe, dass es immer um Leistung geht und immer um Abliefern geht und dass man nie mal die Chance hat, auch zu sagen, ich hatte einen schlechten Tag.
Da habe ich doch nicht zu viel versprochen, oder? Gerade am Leistungsbegriff haben wir drei uns noch eine ganze Weile festdiskutiert und das hat zwangsläufig zu der Frage geführt, ob wir Leistungen denn überhaupt fair bewerten können, wenn wir inklusiv arbeiten. Was ist eure Meinung dazu? Schreibt uns an podcast@schott-music.com und jetzt geht es ein Feld weiter und zwar in den Bereich Musik in der sozialen Arbeit. Auch ein ganz spannender und wichtiger Bereich, wo Inklusion eine ganz zentrale Rolle spielt. Zugeschaltet hat sich jetzt Rabea Bayer. Hallo, liebe Rabea.
Hi, schön, dass ich da sein darf.
Danke dir, dass du dir die Zeit nimmst. Magst du dich unserem Publikum ganz kurz selber vorstellen?
Ja, gerne. Also, ich bin Rabea Bayer. Ich promoviere aktuell bei Juliane Gerland am Institut für Musikpädagogik in dem schönen Münster und komme ursprünglich aus der sozialen Arbeit. Ich habe soziale Arbeit im Bachelor studiert, im Master Musiktherapie. Und genau, dann führte mich der Weg in den Bereich oder in die Schnittstelle Musikpädagogik, soziale Arbeit und die Idee, wie auch mit den aktuellen Entwicklungen der Community Music und musikalisch-kultureller Bildung, da diversitätssensible Praxis und Macht und Ungleichheit Geltung finden kann.
Klingt spannend. Für jemanden, der das jetzt noch nie gehört hat, soziale Arbeit und da noch ein ganz großes Fragezeichen sendet. Was muss ich mir denn darunter eigentlich vorstellen?
Soziale Arbeit ist erstmal eine praxisorientierte, aber auch wissenschaftliche Profession und es geht im Grunde darum, auf den gesellschaftlichen Ebenen, also Mikroebene, Mesoebene und Makroebene, individuelle Unterstützung zu leisten, Barrieren abzubauen, Selbstermächtigung, Empowerment zu leisten. Das ist ein großes Wort in der sozialen Arbeit. Genau, und dann auch auf Mesoebene beispielsweise, Inklusion in Gruppen, in nonformalen oder informellen und formellen Bildungseinrichtungen, Institutionen zu zu leisten und auf Makroebene, gesellschaftlicher Ebene, Barrieren abzubauen, Stadtentwicklung zu fördern, dass Inklusion möglich sein kann und so weiter. Und genau, das ist eine sehr schwere Frage, um die kurz zu beantworten, weil das Feld der sozialen Arbeit wahnsinnig groß ist. Und am liebsten mache ich das immer deutlich an den KlientInnen, die so in der sozialen Arbeit oder die AdressatInnen der sozialen Arbeit werden können. Das beginnt beispielsweise schon ganz früh im Bereich der frühen Hilfen, wenn Kinder und Eltern irgendwie mit dem Modell Familie überfordert zu sein scheinen oder noch nicht ganz irgendwie ankommen, und zieht sich dann eigentlich biografisch durch. Also im Bereich der Schule gibt es Schulsozialarbeit, in Jugendzentren, unterstützende Wohnformen für Jugendliche, für junge Erwachsene, für Menschen mit Behinderung, dann der Justizvollzug, dort die Wiedereingliederungshilfe, auch von psychisch kranken Menschen. Also genau, bis ins hohe Alter die soziale Arbeit eigentlich vertreten und fördert und unterstützt.
Und was genau kann oder soll dann die Musik in der sozialen Arbeit bewirken?
Genau, das ist eine gute Frage und die ist genauso umschweifend eigentlich zu beantworten, weil die Musik nicht wie in der Musikpädagogik vornehmlich zum Zweck des Musizierens genutzt wird, sondern es werden außermusikalische Ziele verfolgt.
Wie muss ich mir das vorstellen?
Beispielsweise wird in Jugendzentren Musik häufig eingesetzt im Kontext von Bandarbeit, von Jam-Sessions, Songwriting-Workshops und so weiter, um irgendwie ein Ausdrucksmedium darzustellen. Dann gibt es irgendwie, wenn ich an Menschen mit Behinderung denke oder aufgrund von psychischen Beeinträchtigungen und alle möglichen Dinge, die da reinspielen können, vielleicht die Fähigkeit verloren gegangen ist oder nicht vorhanden ist, verbal zu kommunizieren, kann Musik als Kommunikationsmedium genutzt werden, um beispielsweise irgendwie in Kontakt zu treten miteinander. So zieht sich das ebenso durch, wie soziale Arbeit überall dabei sein kann, kann auch eigentlich überall Musik als Methode angewandt werden. Und die Musik versteht sich da als Medium, um halt außermusikalische Ziele zu verfolgen und auch zu großen Teilen so Kontakt herzustellen. Und genau.
Und was muss ich mir außermusikalische Ziele?
Wenn wir jetzt bei dem Beispiel bleiben, ich bin in einem Jugendzentrum und biete dort einen Songwriting-Workshop an, dann möchte ich vielleicht den Jugendlichen ermöglichen, irgendwie über ihre Lebenswelt zu berichten. Und das geht manchmal vielleicht nicht verbal oder in einem Gespräch, aber in dem Moment, in dem ich Musik als Tool dazu nehme, fällt es vielleicht leichter, Ausdruck zu schaffen. Oder auch, wenn ich mit AdressatInnen in den Kontakt treten möchte und mir fehlt irgendwie der Zugang, ich merke, meine KlientInnen wollen nicht so richtig mit mir, dann ist vielleicht so ein Sprechen über Musik, so musikalische Biografiearbeit, ein gutes Ding, um Brücken zu bauen und Eis zu brechen.
Also irgendwas wie, welche Musik berührt dich ganz besonders und in welchen Momenten war das irgendwie wichtig für dich? Was hast du dabei gefühlt oder wie kann das aussehen?
Ja, genau, beispielsweise. Das ist ein gängiger Gesprächseinstieg, würde ich mal sagen, wenn ich an die Arbeit mit Menschen mit Migrationsgeschichte denke oder Fluchterfahrung. Und einen großen Bereich haben wir noch vergessen, den würde ich noch ganz schnell hinzufügen, wenn ich das...
Ja, mach mal. Na, aber sicher.
Sehr schön.
Dafür bist du hier.
Genau, und das ist...
Dafür haben wir dich eingeladen. Dafür hat dich Juliane empfohlen.
Sehr schön. Genau, und das ist dieser große Bereich der kulturellen Bildung. Es geht natürlich auch, wie ich gesagt habe, ganz viel darum, die außermusikalischen Ziele zu fördern. Es ist aber auch ein wahnsinnig großes Ziel der sozialen Arbeit, einen Zugang zum gesellschaftlichen Leben in allen Bereichen zu ermöglichen. Und wenn ich an das kulturelle Leben denke oder Kulturgut, dann ist es häufig verknüpft mit einer Zugänglichkeit. So, wer hat genug Geld, sich Tickets für ein Konzert zu kaufen? Oder wer hat das vielleicht auch in seiner Familie gelernt, dass man sonntags in die Oper gehen kann? Das ist ein sehr kleiner Bereich der Gesellschaft. Und mit Musik als soziale Arbeit, da gehört auch dieser große Bereich kulturelle Teilhabe rein. Teilhabe am kulturellen Leben. Also ich ermächtige vielleicht Menschen, am kulturellen Leben teilzunehmen.
Weil sonst nehmen sie ja eigentlich so aus eigenen Stücken am kulturellen Leben teil, indem sie dann vielleicht TikTok swipen oder sowas, ne?
Genau, beispielsweise. Also Social Media ist da so gefährlich, wie das sein kann. Irgendwie für junge Menschen ist das doch irgendwie ein großes Tool, auch viel, sag ich mal, über den Tellerrand zu schauen, wenn es der Algorithmus erlaubt.
Nee, ich dachte eher so an Social Media Stadtkultur, weil ich erlebe viele Menschen, die sind jetzt eigentlich gar nicht mehr so in kulturellen Veranstaltungen zu finden. hocken aber den ganzen Tag und swipen irgendwas auf YouTube, auf Insta, auf, weiß ich nicht, überall. Wo ich schon manches Mal gedacht habe, ist das vielleicht so eine Ersatzkultur geworden?
Ich weiß nicht, ob ich das als Ersatzkultur betiteln würde. Ich glaube, es ist auch auf jeden Fall ein wahnsinnig großer Lebensbereich, also das digitale Leben. Und das ist auch was, wo man immer dran denken muss, wenn man irgendwie in der sozialen Arbeit, vor allem natürlich mit Jugendlichen und jungen Erwachsenen, unterwegs ist. Ich glaube aber nicht, dass das eine Ersatzkultur wird.
Ich will es auch nicht hoffen.
Ja.
Gibt es denn einen Moment in der sozialen Arbeit mit Musik, der dich ganz besonders bewegt hat?
Ich habe in meinem Musiktherapie-Master in einem Community Music Therapy-Projekt in Cape Town in Kapstadt, Südafrika gearbeitet. Und das hat mich wahnsinnig bewegt. Und das Projekt sah so aus, das würde ich jetzt nicht rein in diesen kompletten Bereich Musik in soziale Arbeit packen, weil es diesen therapeutischen Aspekt noch hatte. Und das ist passiert häufig, deshalb dieser Disclaimer davor, dass da Grenzen verschwimmend behandelt werden. Und das finde ich, da muss man ein bisschen trennscharf sein. Vorweg, es gibt in Kapstadt gibt es einen großen Bereich, der die Cape Flats, sind die Orte in Kapstadt, sag ich mal, zu denen zu Zeiten der Apartheid die People of Color und Black Communities ausgegrenzt wurden. Das heißt, irgendwie in den 50ern aus dem Nichts mussten sich dort, wurden den Menschen alles weggenommen, sie mussten sich da aus dem Nichts irgendwie was aufbauen. So sehen die Bereiche auch aus. Es sind häufig Wellblechhütten und viel, also es gibt auch relativ gut entwickelte, gebaute Gebäude, aber auf jeden Fall ein wahnsinnig großer Unterschied zu der Innenstadt von Kapstadt. Und so sehen auch die Bildungssysteme dort aus und so sieht auch der Zugang zu sozialer Arbeit und zu therapeutischer Hilfeleistung dort aus. Und was dieses Projekt gemacht hat, ist, dass die in Kapstadt in die Flats gegangen sind, in die Cape Flats gegangen sind und haben dort im Kontext von Schule Musikangebote durchgeführt. Das heißt, die haben gesungen, die haben Songs zusammengeschrieben, eine Stunde in der Woche, immer mit der 7. Klasse, haben die dort musiziert. Die haben Djembes mitgehabt, so auch orientiert an südafrikanischen Musikinstrumenten, südafrikanische Tänze und so weiter und haben dort so die SchülerInnen empowered. Das Ganze funktionierte dort mit einem musiktherapeutischen Hintergrund. Und es war in dem Kontext aber auch ein Sozialarbeitender immer anwesend. Das ist so ein interdisziplinäres Projekt gewesen. Und da fand ich, wurde aus diesem Medium Musik wirklich für die Jugendlichen fast alles rausgeholt, was irgendwie ging.
Ja, spannend. Und wenn du einen Wunsch frei hättest, ein Projekt zu kreieren, soziale Arbeit, Inklusion und Musik, wie würde das aussehen? Geld spielt keine Rolle.
Ja, das ist eine schwierige Frage. Ich glaube, ich würde wirklich offene Musizierangebote für Jugendliche und junge Erwachsene schaffen. Erstmal, was mir immer auffällt, ist auch, dass junge Erwachsene häufig in diesem Übergang, ich fange eine Ausbildung an, ich ziehe vielleicht zum Studium weg, dann fällt auch auch jungen Erwachsenen, die Zugang zu Musikunterricht hatten in ihrer Jugendzeit, die fallen dann häufig raus und andere waren nie drin und so. Und ich finde, das ist irgendwie eine Lebensphase, wo man gut ansetzen könnte. Und genau, Musizierräume schaffen, wertfrei, das finde ich ganz wichtig. Und das ist auch, glaube ich, das, wo ich mich am allermeisten mit der Musikpädagogik stoße manchmal, ohne das irgendwie persönlich zu meinen. Ich verstehe das komplett, dass es einen gewissen künstlerisch-ästhetischen Ansatz braucht und auch eine Wertvorstellung und vielleicht einen Standard oder so. Ich habe aber den Eindruck, dass es in vielen musikpädagogischen Settings das so ein bisschen dem Inklusionsverständnis entgegenwirkt.
Ach, das klingt spannend. Erzähl mal, Rabea.
Ich habe also aus eigenen Kontexten in Musiziergruppen so häufig schon gehört, ich habe eine Querflöte zu Hause, ich habe auch als Kind gespielt, aber ich kann das nicht mehr, ich bin nicht gut genug, da jetzt mitzuspielen. Dieses ich bin nicht gut genug oder dieses Leistungsverständnis, das liegt mir jetzt keine empirische Lage für vor, aber so eine eigene Beobachtung, dass da häufig Barrieren gebaut werden, weil ein Empfinden vorherrscht von ich kann das nicht gut genug, um mich dafür zu qualifizieren, mitzuspielen.
Jetzt gibt es doch auch sicher viele Menschen, die dir so begegnen in deiner Arbeit, die mit dem Mindset unterwegs sind, dass sie fehlerfrei sein müssen. Und wie können wir denen denn einen entspannteren Umgang mit dem Nichtkönnen von irgendwas oder auch mit falschen Tönen zeigen?
Ich glaube, das ist so ein bisschen das, was wir vielleicht aus der sozialen Arbeit oder auch aus der Community Music lernen können, die es einfach machen. Also, dass Musizieren niederschwellig sein darf und kann und vielleicht auch sollte, um es mehr Menschen zugänglich zu machen. Dass man nicht davon ausgeht, dass ich irgendeinen Standard erfüllen muss, irgendeinen künstlerisch-ästhetischen Standard erfüllen muss, um überhaupt erlaubt zu sein, musizieren zu dürfen.
Ist dann Musik in der sozialen Arbeit sowas zwischen Musiktherapie und Musikpädagogik oder wie muss ich das mir vorstellen?
Das ist eine gute Frage und das knüpft ja auch ganz gut an dieses Community Music Therapy Projekt an, von dem ich aus Kapstadt erzählt habe. Und zwar würde ich sagen ja und nein. Ich würde es schon dazwischen verorten und das Nein würde ich hinzufügen wollen, weil mir diese Trennschärfe recht wichtig ist. Mit der Musiktherapie, da gehe ich ähnlich dran wie in der sozialen Arbeit. Ich benutze die Musik als Medium, um außermusikalische Fähigkeiten zu fördern, beispielsweise Kommunikationsfähigkeiten, Interaktionsfähigkeiten, soziale und emotionale Entwicklung. Aber in der Therapie habe ich immer ein pathologisches, klinisches Setting. Also die Ausgangslage von KlientInnen ist immer mit einer klinischen Störung verbunden. Und das Ziel ist auch immer im Rahmen von einem therapeutischen Plan und ich habe ein klares therapeutisches Ziel. Das ist also ganz klar in dieser klinischen Ecke zu verorten, wogegen die soziale Arbeit da ein bisschen freier ist. Natürlich haben wir auch KlientInnen, die einen klinischen Background haben und auch gewisse Störungsbilder mitbringen. Wir arbeiten aber nicht explizit an den Störungsbildern, sondern wir arbeiten daran, dass diese Menschen an dem gesellschaftlichen und sozialen Leben selbstermächtigt teilhaben können. Vielleicht nutzt man manchmal ähnliche Methoden, aber mit einer anderen Haltung, durch die Musik in der sozialen Arbeit auch ganz andere Ziele wieder verfolgt. Und die Musikpädagogik ist dann wieder noch einen Schritt weiter, würde ich sagen, gedacht, wo ich nicht die Musik, natürlich nicht die außermusikalischen Ziele fördere, auch, aber primär gehe ich ja in den Harfenunterricht beispielsweise, weil ich Harfe lernen möchte, nicht um meine sozialen Kompetenzen zu steigern. Trotzdem, jetzt komme ich wieder zu dem Ja-Teil oder zu der Pro-Seite der Liste, sage ich mal. Mit der Öffnung der Musikschulen und dieser Gestaltung von inklusiven Angeboten und spätestens auch, ich habe es gerade irgendwie schon einmal kurz gesagt, mit der Entwicklung von Community Music, werden soziale Fragen immer relevanter für die Musikpädagogik. Und da, glaube ich, helfen dann so, auch wenn wir eine vielleicht trennscharfe Haltung brauchen von unserem professionellen Hintergrund, uns vielleicht nicht in fremden Gewässern fischen sollten, glaube ich, kann man viel voneinander lernen. Also wie gehe ich mit sozialen Fragen in musikpädagogischen inklusiven Angeboten beispielsweise um? Oder wie kann ich mit als Sozialarbeiterin mit meinen Jugendlichen vielleicht Angebote der Musikschule nutzen, um da wieder kulturelle Teilhabe zu leisten?
Das heißt, ich habe in der Community-Musik einen stärkeren Fokus auf kulturelle Bildung und in der Musik in der sozialen Arbeit eher so dieses sozialpädagogisch Verankerte als Mittel zur Unterstützung und vielleicht auch Stabilisierung von Menschen in schwierigen Lebenslagen. Kann man das so sagen?
Ja, genau. So kann man das, glaube ich, ganz gut zusammenfassen.
Jetzt mal noch ein anderes Stichwort, nämlich die Musikschulen. Wenn die jetzt sagen, klingt spannend, klingt wichtig für uns, was da die liebe Rabea erzählt, siehst du Möglichkeiten für Musikschulen, sich in der sozialen Arbeit einzubringen oder machen sie das vielerorts nicht längst?
Was mir schon häufiger mal begegnet ist, sind so Projekte, in denen Sozialarbeitende mit, weiß ich nicht, ihren zugehörigen AdressatInnen Projekte der Konzertvermittlung besuchen oder Projekte der Musikschulen besuchen und so. Das gibt es schon und ich finde, das ist ein cooles Feld, was auf jeden Fall ausbaufähig ist und geht auch voll in diese Richtung, dass man ja so wahnsinnig viel voneinander lernen kann eigentlich, wenn man sich richtig zuhört und wenn man vielleicht auch wertschätzend und offen gegenüber den nachbarschaftlichen Professionen ist.
Soweit die vielen hochinteressanten Impulse von Rabea. Da stellt sich für mich doch eigentlich noch die Frage, ob Musikschulen denn nun auch soziale Arbeit leisten. Und diese Frage habe ich dann auch gleich noch Juliane und Sebastian gestellt. Juliane?
Nein, Musikschulen leisten musikpädagogische Arbeit. Und das sollen sie auch. Und soziale Arbeit leistet soziale Arbeit. Und ich glaube, das ist auch wichtig, da jetzt nicht noch das Gefühl zu haben, Musikschulen sollten jetzt eigentlich soziale Arbeit leisten. Dann sind wir wieder so ein bisschen wie bei dem Thema mit dem Inklusionsbegriff, dass man häufig das Gefühl hat, das bringt so eine gewisse Anstrengung mit sich. Und das ist aber auch überhaupt nicht notwendig. Musikpädagogik kann ja sich an sozialen Lebenslagen orientieren oder kann Rücksicht nehmen auf erschwerende Lebensbedingungen oder kann in sozial herausfordernde Felder gehen. Das kann Musikpädagogik leisten. Dabei bleibt sie aber Musikpädagogik und kann auch ihr Potenzial an der Stelle voll ausspielen. Aber soziale Arbeit, dafür kann die soziale Arbeit selbst am besten sorgen. Da wäre ich vorsichtig, was überhaupt nicht heißt, dass Musikschule nicht überall da sein kann, wo auch soziale Arbeit sein kann, aber eben als Musikpädagogik.
Wir haben ja auch schon gemerkt in unserem Gespräch, welche zusätzlichen Kompetenzen erforderlich sind. Ganz positiv eigentlich ja auch darüber gesprochen. Wenn wir jetzt den Bereich der sozialen Arbeit auch noch an die Musikpädagoginnen und Musikpädagoginnen bringen, dann kommt ja noch etwas dazu. Ne? Das Gleiche haben wir, wenn wir die Musiktherapie in die Musikschulen bringen. Und Musikschulen können bestimmte auch Orte der sozialen Arbeit und der Musiktherapie sein. Die Professionen, die das dann ausführen, die muss man jetzt vielleicht nicht noch ineinander werfen.
Findest du den Begriff Inklusion eigentlich schwierig?
Nein, ich finde ihn überhaupt nicht schwierig. Er ist natürlich als Begriff ist ja immer schwierig, genauso wie alle anderen Begriffe im Leben auch schwierig sind, wenn man sich ernsthaft mit ihnen auseinandersetzt. Und häufig begegnet mir auch die Frage, warum jetzt schon wieder ein neuer Begriff, ja, von Integration zur Inklusion, jetzt kommen wir zur diversitätssensiblen Praxis. Das ist alles viel und das verstehe ich auch. Aber das Schöne ist, ich glaube, dass Begriffe uns helfen, zu reflektieren, nachzudenken. Die Begriffe gängeln uns nicht. Und wir können Inklusion und diversitätssensible Praxis als Begriffe nutzen, um über Musikschule, über Musikhochschule, über unser Lehren, über unser Lernen nachzudenken und von dort aus alle Chancen dieser Begriffe nutzen, Musikschule, Musikhochschule anders zu denken, vom Repertoire an bis zu Lerngelegenheiten, anderen Strukturen der Unterrichtseinheiten und so weiter und so fort. Wir können es jetzt Raum nehmen für die Begegnung. Und darauf freue ich mich, in den nächsten Jahren weiter über diese Begriffe nachzudenken, ins Gespräch zu kommen vor allem mit vielen Menschen aus der Praxis, in der Praxis und darüber nachzudenken, wie Musikschule zu einem echten Ort des Musizierens, Musikerlebens und zur musikalischen Entwicklung werden kann.
Das war sie, die Sommerfolge 2025, die ich gerade fertigstelle, während draußen ein heftiges Sommergewitter tobt. Wenn ihr mehr zum Thema Inklusion lesen möchtet, kann ich euch sehr die brandneue Üben und Musizieren 4.25 ans Herz legen. Darin findet sich ein extrem spannender Beitrag von Juliane Gerland, der da heißt Niedrigschwellig und voraussetzungsreich – Perspektiven des Verlernens für eine inklusionsorientierte Musikpädagogik. Huh, das musste ich zweimal machen, den Einsprecher. Und dann gibt es in den Shownotes noch den Link zu einem Beitrag von Sebastian Herbst, nämlich Klavierunterricht für alle auf dem Weg zu einem inklusionsorientierten, diversitätssensiblen Musikunterricht. Ebenfalls sehr lesenswert. Bei Voll motiviert geht's weiter mit sehr spannenden Gesprächen zur studienvorbereitenden Ausbildung mit Angela Bauer und Matthias Edeler sowie zum Thema Konzentration und Aufmerksamkeit mit Kerstin Woiten. Alles Liebe für euch, eure Christine Thielemann.